hey, guck mal deinen Nachbarn an. Und dann sagst du deinem Nachbar, hinten, vorne, links und rechts, Glaube funktioniert. Amen. Glaube funktioniert. So wird meine Predigt heute heißen. Glaube funktioniert. Und ihr wisst ja gar nicht, was ich predige. Eure Zeugnisse waren der Hammer. Wenn ich gewusst hätte, dass die so gut werden, hätten wir es aufgenommen und mit auf die Predigt. Aber passt auch so, oder? Denn wichtig ist, dass in deinem Leben dasselbe passiert. Dass dein Leben fruchtbar ist, dass dein Leben sich verändert. Amen. Halleluja. Papa, ich danke dir für einen neuen Sonntagmorgen. Ich danke dir für jeden, der da ist. Und ich danke dir, dass deine Gnade mächtiger ist als jede Sünde. Und dass deine Liebe stärker ist als jede Ablehnung. Und dass das, was du in uns tust, ein tiefes, tiefes Werk ist für die Ewigkeit. Vater, danke, dass wir die Möglichkeit haben zum Glauben. Danke, dass du diese Macht und diese Kraft in unser Herz gelegt hast zu glauben. Und danke, dass wir immer freier werden, dass dein Wort uns frei macht, dass dein Wort uns reinwäscht, dass dein Wort uns frei macht von allem Ballast der Vergangenheit. Und danke, Jesus, dass du uns immer tiefer in die Wahrheit führst, weil es so, so gut ist. Halleluja. Amen. Wow. Gestern hat mir jemand aus dem Internet, der meine Predigten hört, hat mir das Lied geschickt zur Jahreslosung. Mit dem Zusatz drunter, oh, der Reinhard, der wird wahrscheinlich explodieren, wenn er das hört. Und du bestimmt auch, Thomas. Naja, komm, hör wenigstens mal rein. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie so einen Schwachsinn gehört, wie man so einen Kack singen kann. Ja? Das ist unglaublich. Und ich wundere mich, wie die Christenheit, manchmal denke ich, die verblödet immer mehr, aber das wäre anmaßend, aber manchmal, was man so sieht bei Leuten, ja? Ich habe es euch ja erklärt. Der Slogan ist, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das proklamieren die, das beten die, das pappen die auf Aufkleber, auf Kalender und so weiter. Ja, was soll das denn in mir bewirken? Soll es mir sagen, dass ich keinen Glauben habe? Soll es mir sagen, wenn der Herr mir hilft, dann wird's was? Was soll dieser Slogan? Das hat ein nicht wiedergeborener Mensch ausgesagt. Das ist genauso, wenn ich sagen würde, ich habe Gnade, Herr, hilf meiner Ungnade. Ich bin weise, hilf meiner Dummheit. Ja, was jetzt? Bin ich jetzt weise oder was bin ich denn jetzt? Unfassbar. Und bei nicht wiedergeborenen Menschen stimmt es, da trifft es zu. Sie denken, sie glauben, merken, sie glauben nicht. Da ist es auch kein Problem, da ist es auch nicht schlimm. Aber als wiedergeborener Christ kann ich doch nicht ein Slogan nehmen von einem nicht wiedergeborenen. Das Wetter wird gut, Herr hilft dem schlechten Wetter. Was sind das für Aussagen, versteht ihr? Und ich habe echt keine Lust, mich eigentlich damit auseinanderzusetzen oder mich darüber lustig zu machen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Sondern ich frage mich, was sind das für Leute, die solche Slogans ausgeben? Ja? Wie ein Lehrling vor der Gesellenprüfung. Herr, ich habe gelernt. Hilf dem, was ich nicht gelernt habe. Herr, ich denke, ich schaffe die Prüfung. Herr, hilf mir, wenn ich durchfall. Ja. Macht alles gar keinen Sinn. Wisst ihr, wir müssen alles, was wir lesen, alles, was wir lernen, alles, was in unser Leben kommt, sehen aus der Sicht der neuen Schöpfung. Und vor ein paar Wochen habe ich euch gezeigt, dass Gott jedem das Maß des Glaubens, jedem das Maß des Glaubens in ihn hineingelegt hat. Richtig? Und da habe ich die Kommentare so auf YouTube angeguckt und habe gedacht, die Christenheit, das ist unfassbar. Ach, ist das Lied schön, so kann das Jahr gerade weitergehen. Aber ja, um Himmels Willen, bitte nicht. Ja? Oh, ist das toll, genau so fühle ich mich gerade. Fühle. Fühle hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Viele haben sich überhaupt nicht nach dem gefühlt, was Gott ihnen gesagt hat. Geh nach Ninive und predige. Mach dies, mach das, geh zum Pharao. Oh nee, die Leute haben immer was ganz anderes gefühlt, wie das, was Gott sagt. Ist das wahr? Also Gefühle sind nicht die Wahrheit. Aber ich merke so, es trennt sich die Christenheit, die Spreu vom Weizen. Es gibt die, die im Geist brennen, die verstehen, was der Geist in dieser Zeit der Gemeinde zu sagen hat. Und es gibt die, die sagen, ich habe heute gar nichts gefühlt, gehe ich nicht mehr hin. oder sie werden durch ihre Gefühle reingelegt. Versteht ihr? Leute, wenn ich das sage, denkt nicht, dass ich durch den Prozess durch bin. Glaubt nicht, dass ich jeden Morgen aufstehe und meine Gefühle sind alle super und sagen, Thomas, hey, schön, dass du wach bist, wir sind auch schon da. Mir geht's morgens manchmal auch nicht so, oder denke ich dies oder denke ich das, und dann, weißt du, dann müssen wir Glauben nehmen, und Glauben funktioniert. In Klammer für jeden. Ist das wahr? Die Frage ist, was glauben wir? Glauben wir so einem Schwachsinn? Oder glauben wir dem, was Jesus über uns gesagt hat, die Gottfakten? Bin ich die Gerechtigkeit, ja oder nein? Oder werde ich irgendwann gerecht? Glaube ich oder glaube ich nicht? Bin ich errettet oder bin ich's nicht? Ist Gott für mich oder ist er nicht für mich? Wenn er für mich ist, wann ist er für mich? Montag bis Mittwoch. Donnerstag bis Sonntag ist Ruhetag. Wisst ihr, diese Dinge schleichen sich ein. Versuchen immer. Ich merke, der Teufel, sein stärkster Trick ist, über die Emotionen in unser Leben zu kommen. Weil ich es gerade nicht fühle. Oder weil ich es fühle. Ich fühle gerade Ablehnung, also lehnt mich der Thomas ab. Ich denke mir so, oh schön, die Melli heute da. Die Melli sitzt da. Hey, mir geht's heute gar nicht gut. Alle gucken mich komisch an. Was spürt sie? Spürt sie die Wahrheit? Gucken sie wirklich alle komisch an? Nee. Es ist etwas, was in deinen Emotionen hochkommt. Müssen wir ganz stark aufpassen. Liebt Gott mich heute? Nee, heute ist er bockig. Weil ich habe gestern nicht gebetet. Heute ist er ein bisschen... Wisst ihr, wir dürfen nie unser natürliches Denken auf Gott projizieren. Wir haben es vorhin gesungen. Wenn Gott mit mir ist, wenn Gott für mich ist, wenn mir Gott zur Seite steht, ihr singt es alle ganz laut. Aber was ist Montag bis Mittwoch? Und danach ist Ruhetag, ihr wisst schon. Gilt es da auch? Ihr seid euer größter Prediger. Ich habe letzte Woche mit einem Mann telefoniert, der mich ab und zu anruft aus Bayern. Und er hat zu jeder Krankheit, die es gibt, hat er hier gerufen. Und jetzt sage ich euch was, der wird seit 20 Jahren bebetet von Christen, die voller Glauben sind. Komm Bruder, da beten wir mal. Wenn du zu dem kommst und sagst, sollen wir mal beten, dann macht er so, weg. Der lässt niemand mehr beten. Warum? Ich kann ihn total verstehen. Was mangelt ihm? Glauben, den er selber hat, und Glauben von denen, die drumherum sind. Komm Bruder, mir bete mal. Vielleicht erbarmt sich der Heiland. Der erbarmt sich heute bestimmt nimmer. Und morgen auch nicht. Und übermorgen erst recht nicht. Was sagt Jesus? Geht ihr und heilt die Kranken. Er sagt nicht, betet für die Kranken. Er sagt, geht ihr und heilt die Kranken. Wisst ihr, wie viele Leute mir dauernd WhatsApp schicken? Oh, kannst mal hier beten, kannst mal da beten. Tante Lieschen hat Durchfall im großen Zeh. Mein Hamster, der hat Bindehautentzündung, kannst mal beten. Ich denk mir als, sag mal, dem Mann wollte ich schon dreimal sagen, du hör zu, wir können jetzt noch eine Stunde immer über deine Krankheiten philosophieren. Und seine Aussage ist immer, seit 20 Jahren werde ich bebetet, nichts passiert. Warum passiert nichts? Weil der Heiland gerade mit der Chinese beschäftigt ist. Und das sind so viele, bis der die alle durch hat, da hat er keine Zeit für Europa. Versteht ihr? Weißt du, was ich ihm gesagt habe? Wir haben da eine tolle Predigtserie auf der Homepage. Von einem kleinen Österreicher. Diesmal was Gutes, nichts Schlechtes. Hat gesagt, hör dir das an. Und dann lass dir zeigen, wer und wie die Heilung funktioniert. Oder durch wen die Heilung funktioniert. Ihr kennt das. Kennt das so Christen? Die haben schon alles gehört, erleben nichts. Ja, ich habe schon alles gehört. Jeden Satz, den ich mit ihm spreche, ja, da hat der schon gebetet, ja, das hat der mal schon gesagt, ja, das weiß ich schon. So Leuten kannst du fast nicht mehr helfen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das ist wie im Natürlichen. Sie gehen von einem Arzt zum nächsten und keiner kann helfen. Sie verlieren den Glauben in die Ärzte. Und das ist gut so. Amen. Aber am Ende hat ihn Gott zu mir geschickt. Und ich habe ihn weder bebetet noch zugequatscht. Ich habe ihm gesagt, das, was im Wort steht, ist die Wahrheit. Und du bist der größte Prediger in deinem Leben. Ich kann dir das 20 Jahre am Stück predigen, du glaubst es nicht. Du musst anfangen glauben. Amen. Aber er hat angefangen letzte Woche die erste Session zu hören vom Reinhard. Da kam morgens SMS, ich kann es euch zeigen, Flamme, Gebetshände, Flamme, danke. Wow, das ist der Hammer, was der sagt. Was macht Glauben? Glauben macht frei. Von jeder Form der Lüge, von jeder Emotion, von jedem Erlebnis der Vergangenheit, von jeder Kette, die Satan um seine Beine gelegt hat. Amen. Vor ein paar Jahren, wo ich noch in einer anderen Gemeinde war, Co-Pastor, ist der Pastor, ich und noch ein Ältester, sind wir gerufen worden zu einem 16-jährigen Mädchen, was Krebs hat. Ich kenne die persönlich, die Mutti auch, ganz liebe Leute. Und da kamen wir dahin und alle haben sich gleich auf sie gestürzt. Und ich habe schon an ihren Augen gesehen, da geht gar nichts mehr. Ich sage, Heiliger Geist, was ist hier los? Und der Herr zu mir gesagt, sie kann nicht glauben. Sie kann nicht mehr glauben. Je mehr für dich beten, ohne dass was passiert, desto mehr wächst nicht der Glauben, sondern der Unglauben. Versteht ihr das? Es ist manchmal vielleicht weiser, erstmal sich selber auszurichten mit dem Herrn, anstatt gleich wieder anzufangen, jeden zu bebeten. Ich hasse Bebeten. Vicky und ich hatten mal eine Diskussion vor Jahren. Waren noch andere Frauen da, die mitgedient haben. Da war eine da von einer anderen Gemeinde hier aus Heidelberg, die war besessen. Und die störte permanent den Gottesdienst. Dann habe ich die drei nach hinten geschickt und gesagt, betet für sie. Dann habe ich hinten gehört, wie die rumbeten, buckidibu, buckidibu. Ich meine, es ist nicht böse. Vicky weiß es. Ja? Dann bin ich hier gestanden und habe gesagt, Heiliger Geist, was ist dran? Heiliger Geist, was ist dran? Und er sagte zu mir, sie ist ABM-Maßnahme von Mr. S. Was ist ABM? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Dann hat sie sich da auf den Boden gewälzt und manifestiert. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Ich bin hinter, hab sie angeguckt, hab gesagt, jetzt ist Schluss. Auf einmal ist sie ganz normal, guckt mich an mit diesem Blick, wie wenn Satan dich selber anguckt. Dieses. Hab gesagt, wir beten nicht mehr für dich, weil du willst gar nicht frei werden. Die ist aufgestanden, hat ihre Jacke geschnappt und verschwunden. Die sollen sie in der anderen Gemeinde weiter bebeten. Die haben Zeit dazu, die haben die Leute, es macht denen Spaß. Nennt man Befreiungsdienst, wo man nicht frei wird. Versteht ihr? Wer weiß die Wahrheit? Der Heilige Geist. Und wenn wir ihn fragen, dann machen wir alles richtig. Und wenn jemand frei werden will, dann wird er frei. Amen. Weil wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Leute, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe und Satanisten kommen mir entgegen, die spüren mich immer und ich spüre sie. Ich drehe mich immer um, die drehen sich um, ich gucke sie an, sie gucken mich an. Wir wissen, wer wir sind. Wenn ich im Restaurant sitze und treffe auf Satanisten oder auf eine Hexe, die spüren immer die Gegenwart Gottes. Immer. Warum? Weil Gott mit mir ist. Amen. Wisst ihr, wenn wir zweimal für dieselbe Sache beten, haben wir Unglauben. Das ist etwas, wo, da kriege ich immer wieder Streit, oder nicht ich, Leute, Christen kriegen Streit mit mir. Weil für die bin ich ein A, Punkt, 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 Punkt. Dieser Mann hat mir über Monate immer wieder geschrieben, kannst du bitte für mich beten? Ich habe immer gedacht, nein. Habe ich gesagt, hä, ist es dran? Nee, sag noch nichts. Leute, hört mir gut zu. Wenn Fürbitte dich heilt, dann guck, dass du so viel Fürbitte zusammenkriegst, wie es nur irgendwie geht. Wer 100 zusammenkriegt, hat gewonnen. Wer nur 2 zusammenkriegt, hat verloren. Weil bei 100 wird der Heiland ganz weich, kann er sich kaum noch zurückhalten mit der Heilung. Bei 2 sagt er, zwei Fürbitte, nja. Wisst ihr, wie krank die Christenheit ist? Sobald sie eine Aua haben, schreiben sie alle Leute, die sie kennen. Kannst du bitte für mich beten? Was soll das? Was soll das? Ihr habt euch letztes Jahr entschieden, ihr wollt die ganze Wahrheit. Ich weiß, das ist knallhart, was ich euch sage, aber ihr seid hardcore. Ihr seid nicht Weicheier, die rumeiern in ihren Emotionen sind und nicht mehr kommen, sondern ihr seid Hardcore. Ihr seid die Harten. Die kommen in den Garten, nennt man Paradies. Amen. Warum? Weil das Wort euch frei macht. Ist es wahr oder erzähle ich Mist? Es ist was anderes, wenn wir für Nichterrettete beten. Da können wir alles beten. Da können wir proklamieren, so wie Andrea und so weiter, was sie heute erzählt hat. Damit ihr es nicht durcheinander bringt und sagt, oh, der Thomas sagt, wir dürfen für niemand mehr beten. Habe ich mit keinem Wort gesagt. Ich habe gesagt, wenn es um dich geht, brauchst du nur einen, der glaubt. Einen einzigen. Wer ist es? Du selbst. Amen. Ich beweise euch das aus dem Wort. Matthäus 9, Vers 22. Matthäus 9, Vers 22. Und ich finde interessant, was Jesus immer sagt. Wenn du und dein Hauskreis fasten und beten und ihre Kleider zerreißen und sich in Asche begeben, dann will ich vom Himmel her hören und dich heilen. Das ist eine tolle Bibelstelle, wollt ihr die? Da wandte sich Jesus um. Und da geht's um die blutflüssige Frau. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getröstet, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Wessen Glaube hat ihr geholfen? Der von Jesus, der Heiland hat für mich geglaubt. Oh, mein Hauskreisleiter, meine Frau, mein Mann, mein Haus, mein Auto, mein Boot, alle glauben für mich. Nein, was hat ihr geholfen? Und das, wir lesen jetzt ein paar so Bibelstellen, das sind alles Leute, die nicht wiedergeboren waren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sogar bei denen funktioniert Glaube. Dieser Frau war es absolut verboten, in die Stadt zu gehen, weil sie blutflüssig war. Es war ihr absolut verboten, irgendeinen normalen, gesunden Menschen anzufassen. Es war ihr verboten mit der Todesstrafe. Damit ihr mal versteht, die hat alles auf eine Karte gesetzt. Die hat nicht gesagt, ich probiere es. Sie hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, dann passiert was. Amen. Jesus spürte, dass Kraft von ihm ausging, drehte sich rum und sah sie. Ich sagte vorher noch, er hat mich angefasst. Die Jünger sagen, Meister, so viele Leute hier, wer könnte dich angefasst haben? Jeder könnte es gewesen sein. Wenn Jesus gedurft hätte, gesagt, ihr Trottel, seid still, ihr rafft gar nichts, ihr seid immer im Fleisch. Ich rede nicht von den Fleischlingen, ich rede von der Person, die aus dem Geist mich gerade berührt hat. Amen. Aber sie lernten es später, gell? Sei getrost, meine Tochter. Sei getröstet. Dein Glaube hat wem geholfen? Ihr. Und wenn du das erlebst, so wie Stelios vorhin gesagt hat, ich habe gebetet für sein Knie. Wenn du das für dich persönlich erlebst, wenn das dein Lebensstil ist, eine Normalität wie Essen und Trinken, dann machst du dir nicht Gedanken, wenn du für andere betest, ob es funktioniert. Weil du weißt, dass es funktioniert. Glaube funktioniert. Amen. Wenn du aber ständig selber erlebst, du wirst bebetet, alle bebeten dich und nichts passiert. Und Gott lässt es oft absichtlich zu, damit wir nicht abhängig werden von Menschen. Wenn ich jeden Sonntag für euch beten würde und ihr werdet jeden Sonntag geheilt werden, was habt ihr von Konstruktion im Kopf bei der nächsten Krankheit? Danke, Martin. Thomas, der betet für mich. Der hat's drauf. Das ist der Heilungsbeter. Wisst ihr, all das ist alter Bund. Im alten Bund gab es immer einen Vermittler zwischen dir und Gott. Was anderes durfte nicht stattfinden. Alles andere war Sünde. Im neuen Bund darf niemand mehr zwischen dir und Gott vermitteln. Das ist Sünde. Weißt du das? Hör dir mehr zu. Jesus ist bei dir eingezogen. Näher wie in dir sein kann er nicht. Und er redet zu dir. Er liebt dich. Er hat aus deinem Leib einen Tempel gemacht. Wo er wohnt, sein Name steht an deinem Türschild. Und jetzt kommst du zu mir, ich nehme jetzt mich, damit sich niemand angegriffen fühlt, und fragst mich, was sagt denn der Herr? Bruder, hast du Wort für mich? Hast du mir Prophetie? Kannst du mir mal die Hand auflegen? Wenn ich in anderen Gemeinden diene, immer kommt eine Schlange am Ende. Bruder, kannst du mich segnen? Kannst du für mich beten? Weißt du, eigentlich blutet mein Herz, weil diese Leute haben nichts verstanden. Sie haben die gleiche Visa-Karte wie ich für dasselbe Konto. Sie benutzen sie aber nie. Sie kommen zu mir und sagen, Thomas, könntest du mir 10 Euro abheben mit deiner Kreditkarte? Ich wäre dir so dankbar. Und der Herr will ihnen sagen, du hast doch selber eine Visa. Geh, da ist genug drauf. Nimm, was du brauchst. Oh nein, ich bin so bescheiden. Nee, bescheuert heißt es. Versteht ihr? Bin ich heute wieder krass, gell? Ich bin seit 2 Uhr wach und deale mit dem Herrn. Sag euch nachher noch, was eine Bibelstelle mir gegeben hat heute Nacht. Wusste nicht, was da steht, aber ist cool. War sogar angemalt in meiner zweiten Bibel, die ich selten benutze. Da hat's vielleicht 10 Striche drin, mehr nicht, und eins davon, dann, wer hat das angemalt, okay? Matthäus 15, 28. Ich hoffe, das segnet euch heute so richtig, dass richtig jede Form der Lüge, jede Form der Restlüge euer Leben verlässt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau! Ich find's immer toll, wenn ich so Pastoren treffe, die mir sagen, die Frauen müssen schweigen in der Gemeinde. Lässt du Frauen predigen? Sag ich, ja. Oh, Bruder. Mir ist eine Frau unter der Salbung lieber wie ein Mann, der dummes Zeug redet. Amen. Sei muss mal
Galater 3, 28
lesen. Da hat Paulus geschrieben, es gibt keinen Unterschied zwischen Grieche und Jude, zwischen Sklave und Freier und zwischen Mann und Frau. Sie sind eins in Christus. Warum hat er dann geschrieben, die Frau soll schweigen in der Gemeinde? Weil die damalige Gesellschaft nicht offen dafür war. Weil die so verbockt in ihrem Kopf waren und Paulus wusste, wenn ich jetzt schreibe, die Frau ist gleich, rebellieren die alle. Weil das ist ihnen too much Freiheit. Oha. Neulich war ich in einer anderen Gemeinde, fragt mich ein Mann, Thomas, was sagst denn du zur Hypergnade? Ich weiß ja schon, was dann kommt. Was sagst du zur Hypergnade? Wo steht Hypergnade in der Bibel? Was sie meinen ist, dann die nächste Frage kam dann, ja, was denkst du über Joseph Prinz? Ich habe ja schon gewusst, was kommt. Was denke ich über Joseph Prinz? Das ist ein Mann Gottes. Gesalbt, gebraucht. Super. Ich habe ihn jahrelang gehört, seit einem Jahr höre ich ihn nimmer. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern einfach, weil ich mich anders weiterentwickle. Amen. Die Hypergnade, ja, der erlaubt ja, dass man sündigt, sag ich, das hat er noch mit keinem einzigen Satz jemals gesagt. Sondern er zitiert ständig Titus, wo steht, die Gnade, die Gnade, die Gnade, die Gnade nimmt uns in Zucht, damit wir nicht mehr sündigen. Wenn du die echte Gnade hast, kannst du gar nicht mehr sündigen. Weil du siehst Jesus am Kreuz, wie er schreit vor Schmerz, wie kannst du dann sagen, jo, das ist der Freibrief, machen wir fröhlich weiter. Dann bist dein Herz berührt, du weinst auch und sagst, boah, ich kann nicht mehr sündigen. Und trotzdem wirst du bis zum letzten Tag sündigen. Sünde ist kein Problem mehr für Gott, die ist bezahlt. Oh, wie sie da immer abgehen, wenn ich das sage, die Religiösen. Wie kannst du sagen, Sünde ist kein Problem mehr für Gott? Ja, weil er sie ans Kreuz genagelt hat. Jede Sünde. Sünde ist kein Problem mehr, die Religiösen sind das Problem. Die bringen die Leute wieder in Gebundenheit. Und es heißt sogar, sie schließen den Himmel. Sie wollen selber nicht rein und schließen den Himmel für die, die rein wollen. Mit ihren Lasten, die sie auf die Leute legen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Super! Wie viele Jahrzehnte noch? Anstatt mal zu sagen, ich habe keinen Unglauben, ich habe Glauben in mir. Amen! Den größten Glauben, den du jemals gebraucht hast, ohne dass dir es bewusst war, war für deine Bekehrung. Es war der größte Glauben, den du jemals gebraucht hast. Hör dir mir zu. Hast du den Part überstanden? Halleluja, du hast es geschafft. Keine Krankheit, keine Sünde stärker als eine Bekehrung. Amen. Wenn du es geschafft hast, dich zu bekehren, und davon gehe ich aus, und Jesus in dir wohnt und sein Name an deinem Schild steht, willkommen im Club, du hast es geschafft. Es ist vollbracht. Amen. Der Teufel kommt und sagt, ja, Bruder, du hast noch die Sünde und die. Ja, ist richtig. Und Gott weiß es auch. Stimmt's? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Machen die noch Dinge, die nicht gut sind? Sind Sie manchmal frech zu Mama und Papa? Machen Sie manchmal genau das Gegenteil von dem, was du sagst? Warst schon beim Notar gestern Morgen? Hiermit enterbe ich meinen 5-Jährigen den Rotzlöffel. Hast du das gemacht? Ja, warum nicht? Mach doch mal. Du erkennst ja, dass der wird wie du. Das dauert ein bisschen, komm dann aber. Stimmt's? Aber du liebst ihn trotzdem. Warum besuchen Eltern ihre Kinder im Gefängnis? Weil sie sie immer noch lieben, obwohl sie Mist gebaut haben. Meint ihr, Gott ist dümmer als wir? Meint ihr, der ist härter wie wir? Die Bibel sagt was ganz anderes. Wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern schon Gutes zu geben wissen, wie viel mal mehr der Vater im Himmel? Und da redet er von Bösen, die nicht wiederbekehrt sind. Dich wird er nie wieder böse nennen. Amen. Zu mir ist mal einer gekommen und gesagt, ja, die Bibel nennt mich böse. Sei, wo steht denn das? Ja, da sei so ein Quatsch. Der war doch gar nicht wiedergeboren. Mein Konto ist leer. Wenn du im Himmel mein Sündenkonto anguckst, das ist jetzt schon leer. Jetzt, heute und hier. Amen. Sonst wäre ich nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Dann wäre ich es erst am letzten Tag, kurz vor der Abreise, kurz vorm Abflug. Ist das wahr? Leute, Wahrheit macht euch frei. Habt keine Angst, für Kranke zu beten. Gott ist auf deiner Seite. Amen. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, Mensch Jesus, stell dir vor, Gabriel war gerade hier. Jetzt betet der Thomas für die Kranken in Heidelberg. Oh Mann, was machen wir jetzt? Da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt müssen wir die auch noch heilen. Aber der ist so Alkoholiker, der ist so Sünder, der ist so Junkie, der ist ein Ehebrecher. Oh, ich will doch die gar nicht heilen. Meint ihr, dass Gott so drauf ist? Gott will es viel mehr als wir. Gott will, dass die Menschen geheilt werden. In der Bibel steht, Jesus heilte sie alle. Alle. Selbst die schlimmsten Besessenen. Einer mit einer Legion Dämonen in sich. Na, hurra. Da brauchst du kein Fasching machen, da hast du Fasching. Auch den hat er befreit. Ist das wahr? Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Wie willst du? Dir geschehe, wie du willst. Was willst du? Was willst du? Das ist die Frage heute für dich. Was willst du? Benny Hinn, eine wahre Geschichte, hat eine Frau geheilt, die im Rollstuhl war. Dann ist die nach Hause gefahren, war mehrere Stunden Autofahrt, voller Begeisterung, klingelt an der Tür, rennt rein, sagt, Schatz, Schatz, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und ihr Mann ist total Depri, dreht sich rum, packt seinen Koffer und verlässt sie. Warum? Seine Lebensaufgabe war seine Frau, seine Kranke. Er wollte bewundert werden. Er liebte das, dass die Leute sagen, ach, bist du ein Guter. Ja, er tat alles für seine Frau. Es war seine Lebensaufgabe. Manchmal sind Christen auch so. Die wollen gar nicht gesund werden, weil kriegen sie keine Aufmerksamkeit mehr. Ja, frag mal Kinder, die kein gutes Elternhaus hatten. Das einzigste Mal, wo die Liebe bekommen haben von Mama, war, wenn sie krank waren. Also entwickeln sie ständig neue Krankheiten, damit sie wieder getröstet werden. Das ist böse, sehr böse und nicht gut. Aber ist es die Wahrheit? Leute identifizieren sich mehr mit Krankheiten wie mit Jesus. Ich habe hier schon Leute gehabt. Ja, ich habe die Frührente beantragt. Na, ich sag, was sagt denn Jesus dazu? Ah, das ist mir egal, weißt du, dann bin ich abgesichert. Weißt du, Thomas, wenn die Rente durch ist, dann kannst du mich einsetzen fürs Reich Gottes. Na, ich sag, wieso? Ja, dann bin ich finanziell frei. Ich sage, aber du hast keinen Glauben. Was soll man mit dir anfangen? Willst du den anderen zeigen, wie man Frührentner wird, oder? So habe ich natürlich nicht gesagt, aber gedacht. Versteht ihr, wie krank manche Dinge sind, was in den Köpfen von den Leuten abgeht, in den Herzen? Ist das wahr? 9 von 10, die Jesus geheilt hat, kamen nicht und haben sich nicht bedankt. Denen war Jesus völlig egal. Einer kam zurück und bedankt sich. Und Jesus sagt, wo sind denn die anderen? Keine Ahnung, wo die sind. Können wir uns freuen, wenn Jesus was tut, wenn er was verändert? Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund, wann? Zu derselben Stunde. Hier steht nicht, und Jesu Glauben war groß. Hier steht nicht Apostel Paulus, Petrus und Benny Hinn und Benny Ford und Toronto und Pepsi-Cola und Coca-Cola. Wenn du dahin gehst oder nach Lourdes das heilige Wasser drehst, dann passiert es. Hier steht dein Glaube. Amen. Deine Heilung ist wie weit entfernt? Sag's ganz laut, Nico. Eine Entscheidung entfernt, mehr nicht. Es kann sein, dass du vielleicht ein paar Tage oder Wochen oder so kämpfen musst, bis das durch ist, aber dann, wenn es durch ist, dann hast du eins gelernt. Du brauchst nie wieder einen, der für dich betet. Amen. Und dass wir füreinander beten, ist völlig legitim, aber im richtigen Kontext. Wisst ihr, das Problem im Westen ist, es ist immer einer für irgendwas zuständig. Wenn ich krank werde, gehe ich zum Arzt. Wenn ich arbeitslos werde, gehe ich aufs Amt. Stimmt's? Für alles gibt's einen, der zuständig ist. Selbst für den Unrat, der in die Kanalisation geht. Geht mich nichts mehr an. Ab dem Moment, wo ich gespült habe, it's not my business anymore. Ja, ist wahr. Wir denken, vielleicht bin ich froh, dass da welche gibt, die das machen für mich. Und das stimmt auch. Aber bei den Christen ist oft das Denken, irgendeiner ist zuständig. Warum funktionieren Seminare so gut bei Christen? Frage ich mich manchmal. Ja, da lerne ich, wie es geht. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, der alles weiß, was da drin steht, der bei der ganzen Schöpfung dabei war, der dich geformt hat im Leib deiner Mutter, der weiß, warum deine Mutter mal hier ist und nicht hier, der weiß, warum du so aussiehst, wie du aussiehst, der alles ausgeführt hat, wo der Vater selber sagt, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Der lebt wo?
In mir.
Wo?
In mir.
Wo?
In mir.
Warum hast du noch Fragen an Menschen? Ich spüre eine ganz komische Salbung, wie du. Die Haare stehen bei mir auch. Ist das die Wahrheit? Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit. Er hat zu den Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ich euch sende den Geist der Wahrheit. Der wird euch taufen mit Feuer. Und er wird dich in was leiten? In die ganze Wahrheit. Wenn du es willst, kannst du auch Nein sagen. Ich habe oft erlebt, dass der Heilige Geist Nein gesagt hat und der Thomas hat Ja gesagt. Oder der Thomas hat Nein gesagt und der Heilige Geist Ja. Das Dumme ist, dass der immer gewinnt. Ob ich will oder nicht. Du kannst dir das alles sparen, wenn du vorwärts gehst mit dem Heiligen Geist. Markus 5,34, die dritte Stelle. Heute Morgen ist Rohrputzen dran, aber ich glaube, das macht euch noch freier. Amen. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat was gemacht? Wessen Glaube? Von wem? Von der Tochter. Von der Tochter. Also ihr eigener Glaube hat wen geheilt? Hat dich selbst gesund gemacht. Leute, wenn ich euch also Sachen erzähle, dann nicht, weil ich mich drüber lustig mache. Aber ich habe 10, 15, 20 Jahre, keine Ahnung wie lang, damit verbracht, wenn ich krank war, zu überlegen, wen kann ich anrufen? Wer kann jetzt für mich beten? Wo kann ich hin? Dann gab es das Wohlstandsevangelium. Da dachte ich, oh, wenn ich da hingehe und der mir die Hände auflegt, dann werde ich reich. Ich war bei einem namhaften deutschen Pastor, den kennt ihr alle, aber ich sage den Namen nicht. Da hat er Zeugnis gegeben, so und so viele Millionen hat er in seinem Leben, sind durch seine Hände geflossen, durch Gott. Und dann hat er zum Schluss für mich gebetet. Und hat er gebetet, dass dasselbe Mandat auf mich kommt. Erst habe ich mich gefreut. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Kennt ihr falsche Freude? Manche Leute stehlen, haben riesige Freude. Das ist eine falsche Freude. Manche Leute kriegen auf einen 10-Euro-Schein, mit dem sie bezahlt haben, kriegen sie auf 100 raus. Freuen sich. Ja? Weißt du, wie lange die Freude anhält? Die Bibel sagt, alles, was du mit Unrecht empfängst, musst du 7-fach, Minimum, zurückbezahlen. Menschen, die stehlen, sind dumm. Sie ruinieren ihr eigenes Leben. Sie gewinnen vielleicht eine Weile. Alle, die bescheißen, aber irgendwann macht's bumm. Da kommt der große Hammer. Ist das wahr? Und dann habe ich gedacht, was läuft hier schräg? Was fühlt sich nicht gut an? Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, was sagst du? Er hat gesagt, Thomas, du brauchst nicht die Salbung eines anderen. Ich habe eine Salbung für wen? Für dich persönlich. Amen. Und wenn wir anfangen würden, meine ich die ganze Christenheit, die Salbung zu erkennen, die auf mir ist, auf dir, die Gott dir persönlich gegeben hat, kannst du nie wieder eifersüchtig sein auf irgendjemand. Amen. Als Natascha hier das erste Mal reinkam, 2011 war es, gell? Haben wir neulich, 2011. Sie kam zur Tür rein, sagt der Heilige Geist zu mir, lass die im Lobpreisteam singen. Ich kannte sie überhaupt gar nicht. Ich wusste nicht mal, ob die singen kann. Ich wusste gar nichts. Muss ich das wissen? Nein. Ich muss nur hören, was der Heilige Geist sagt. Mehr nicht. Und da habe ich ihr das gesagt. Stimmt's? Genau. Man muss immer erst prüfen. Ich mache das auch. Ich renne nicht sofort hin, wenn ich was gehört habe. Ich muss wissen, das ist, was der Heilige Geist sagt. Sonst machst du mehr Verwirrung als alles andere. Und am Ende sagen die, oh, der Thomas hat wieder ein Wort. Komm, steck's in die Tasche, lass stecken. Du hast schon so viel gesagt, was nicht eintritt. Versteht ihr? Auch das ist eine Frucht des Unglaubens. Und dann hatten wir Frauen hier. Ich finde es immer lustig, wie sie so immer, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, seit Jahren nicht mehr. Aber damals einige, so Gemeindehüpfer, die, oh, da gibt's eine neue Gemeinde im Emmertsgrund, da müssen wir hin. Ich war damals noch jung, bin auf fast jeden reingefallen anfangs. Und da kamen so um mich rumgeschwänzelt, oh Thomas, du bist so ein toller Pastor, so lieb. Und dann merkst du, es ist wie Honig. Kennst du, wenn jemand Honigbrot gegessen hat, dann gibt er die Hand. Wenn das Wasser nicht in der Nähe ist, da klebt nachher wieder was und dann klebt wieder was. Und das wird immer, du sagst, ich brauche jetzt Wasser, ich trinke gleich, und ich bin ganz extrem in sowas, ja. Und im Geist spüre ich das manchmal auch. Denke mir, was läuft denn hier schon wieder? Was ist das für ein falscher Honig? Stimmt's? Und irgendwann kam die Quizfrage, der Quizfragen. Ja? Du, ich habe eine gute Stimme. Ich kann auch ganz toll singen. Weißt du, was ich dann denke? Who cares? Das ist Englisch und heißt, wen interessiert's? Bin ich böse? Passt auf, wenn irgendjemand gut singen kann, das ist nur ein Beispiel, dann ist es schön für denjenigen. Wenn mir der Heilige Geist nicht sagt, lass sie da vorne mitsingen, ist mir das völlig wurscht, ob du gut singen kannst. Vielleicht kannst du gut kochen, deswegen komme ich nicht jeden Sonntag zu dir zum Essen. Ich freue mich, dass du gut kochen kannst, aber mein Platz ist nicht jeden Sonntag bei dir zu essen. Sei da bei mir. Die Frage ist, was will der Heilige Geist? Wenn jetzt jemandes Herz nicht in Ordnung ist, wird es hier eine Katastrophe. Haben wir schon mehrfach erlebt. Markus 10, 52. Boah, ich hoffe, ich kriege das heute alles durch. Wenn nicht, machen wir Verlängerung und danach Elfmeterschießen. Halleluja. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube, wessen Glaube? Dein Glaube hat dir geholfen und zugleich wurde er was? Sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Wow. Wem hat der Blinde geholfen? Sich selbst. Durch die Kraft mit Jesus. Amen. Das ist der Schlüssel. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube. Ist es nicht komisch, dass die Leute damals, die auf Jesus trafen, wussten, da ist was anders wie mit allen anderen? Und sie gedacht haben, ich setze alles auf eine Karte. Ich habe gehört, der heilt die Menschen, dann kann er auch mich heilen. Amen. Der Glaube reicht. Senf kann glauben. Reicht aus. Schau mal in die heutigen Gemeinden weltweit. Da gibt es einen Heilungsdienst. Da gibt es Brüder und Schwestern im Heilungsdienst. Die kommen, dann gibt's das Soaking Room, da kannst du dich reinlegen, da kommt der Geist über dich und sagt dir, wie sehr er dich liebt und du spürst es, christliche Wellness, nein, keine Ablehnung, der Herr liebt dich, du darfst ruhig weiter sündigen, kein Problem, gehst heute Abend wieder in den Puff, nein, der Herr verdammt dich nicht, mach weiter, er liebt dich. Die lieben die Sünde, aber die hassen die Konsequenzen der Sünde. Und die triffst du da. Bruder, kannst du für mich beten? Ja, aber hör auf zu sündigen. Nein, das mache ich gern. Lehnen wir Sünder ab? Verurteilen wir Sünder? Nein. Aber weißt du, wenn über Jahre hinweg jemand nicht anfängt, die Sünde zu hassen. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Wenn jemand nicht frei werden will. Wir haben Leute hier gehabt, die machen Investitionen. 30.000 Euro da, 20.000 Euro da. Fragen Sie mich, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Ist immer schön, wenn ich andere Pastoren treffe. Sei, bist du auch so eine eierlegende Wollmilchsau? Was meinst du damit? Sei, ja, wir Pastoren müssen ja alles sein. Wir müssen Eheberater sein, Sexberater, Finanzberater, Liebesberater, Wohnungsberater, Berufsberater. Leute fragen mich alles, wie wenn ich so eine Glaskugel habe. Buggedibu, buggedibu. Oh, glaubt ihr, dass Gott das gefällt? Stell mal vor, du hast 10 Kinder. Und alle 9 gehen immer zum Ältesten und sagen, kannst du mal den Papa fragen? Da würdest du denken, was stimmt da nicht? Was ist mit den 9 falsch gelaufen? Sag, komm doch selber zu mir. Nein, du bist gefährlich, wir haben Angst vor dir. Wir fragen lieber den Großen, der fragt dann dich. Das ist alter Bund. So hat das Volk Israel mit Mose geredet. Wir wollen nicht, dass Gott direkt zu uns spricht. Sprich du mit ihm. Gott redet selber zu dir. Er liebt dich, er liebt jeden gleich. Und früher zu hören, was er sagt, ist besser als später. Aber es ist nie zu spät. Kannst jeden Tag neu anfangen. Herr, was sagst du? Und ich weiß eins, Gott hat jedem Menschen ein Gewissen gegeben. Du brauchst jemanden, der sündigt, nicht sagen, das ist Sünde. Der weiß das ganz genau. Das wissen die in der Welt genauso gut, wie die Christen sind. Die wissen genau, das ist jetzt nicht gut. Stimmt's? Ja. Brauchst du denen nicht sagen. Die Botschaft vom Evangelium ist, Jesus hat bezahlt. Wenn du frei werden willst, komm. Wenn du weitermachen willst, geh. Der verlorene Sohn hatte Lust auf Sünde. Deswegen hat er gesagt, Alter, los, gib mir die Kohlen, ich will zu den Mädels. Ich habe gehört, drüben hat eine neue Bar aufgemacht. Ich will nach St. Pauli, ich will das alles mal sehen und erleben. Hat der Vater gesagt, nein, Sohn, mach das nicht. Er hat gesagt, lass ihn zu den Schweinen. So lange, bis ihm die Schweine so eklig werden, dann kommt er wieder zurück. Gott lässt auch manchmal uns los. Aber wir landen bei den Schweinen, alle, ohne Ausnahme. Die in der Welt und die eigentlich Christen sein sollten oder sich anders verhalten sollten. Und dann irgendwann kommst du wieder zurück. Es gibt keinen anderen Weg zurück. All diese Wege sind Sackgassen. Und Gott hat mir das Bild mal gegeben, wenn du eine Sackgasse reinfährst, du kannst gegen alle Autos pumpen, machen manchmal so Betrunkene. Wenn sie abhauen vor der Polizei, fahren sie Sackgasse, dann rammen sie gegen jedes Auto, was da steht, fahren über die Böller und machen die ganze Sackgasse kaputt. Und so sind auch manche Christen. Ich schaff das, ich kann das. Und Gott denkt sich, wenn sie so fürs richtige Auge glauben würden, Halleluja, wäre das schön. Mit demselben Eifer, wie sie gerade in die falsche Richtung gehen. Und der einzigste Weg aus der Sackgasse ist genau der Punkt. 1 Zentimeter groß, wo du reingefahren bist. Genau da musst du zurück. Wisst ihr, und das ist mit allem im Leben ist es dasselbe. Wenn du mit jemandem Streit hast, kannst du jahrelang im Streit leben, aber dir geht's nicht gut. Der macht vielleicht Urlaub auf Hawaii oder sonst wo. Aber dir geht's nicht gut. Und dann irgendwann fragst du Gott, warum geht's mir nicht gut? Weil du nicht vergibst. Ja, wem denn? Ja, fangen wir das Thema nicht wieder an. Ich hasse die Alte. Nee, du gehst jetzt hin und vergibst ihr und du entschuldigst dich. Kannst du noch mal 30 Jahre machen. Am Ende der 30 Jahren wird Gott genau dasselbe sagen wie am Anfang. Du kannst aber gleich gehorsam sein und sagen, wow, das wird jetzt richtig heftig. Ich will mich nicht entschuldigen, ich will nicht vergeben, aber ich mach's jetzt. Auf dein Wort hin. Amen. Auf dein Wort hin. Gehst du und machst es und danach fühlst du dich frei. Du merkst, boah, was war denn das jetzt? Boah, hätte ich das nur schon vor 30 Jahren gemacht. Warum habe ich das 30 Jahre mit mir rumgetragen? Oh, ist das gut, frei zu sein. Amen. Sackgasse. Da, wo es anfing, wieder zurück. Schau die Leute an, die ihren Weg gehen in die Sackgasse. Die triffst du manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte später. Und sie reden denselben Stuss wie vor 20 Jahren. Ist keine Veränderung. Gott fährt mit dir nicht in die Sackgasse und segnet deine Sackgasse. Gott fährt mit dir auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber nicht in eine Sackgasse. Gott ist nicht ein Gott der Sackgassen, Gott ist ein Gott des Highways. Amen. Und dann triffst du sie in, oh Thomas, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich tue das so arg auswalzen wie ein Teig, auch wenn es euch ein bisschen nervt, aber das bleibt in Erinnerung. Amen. Ich mache es um euretwillen. Also, dein Glaube hat dir geholfen. Nächste Bibelstelle, Lukas 7, 50. Er aber sprach zu der Frau, nochmal, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Was wird dir helfen? Wie gehst du hin in Frieden? Durch deinen Glauben. Amen. Und da will uns Jesus haben. Wollen wir erwachsen werden? Wollen wir Eigenverantwortung übernehmen? Das war die erste Predigt für 2020. Eigenverantwortung oder Emotionen? Selbstmitleid hat noch niemand geholfen, weder dir noch einem anderen. Eigenverantwortung übernehmen, das ist die Frage gewesen, mit der Gott dieses Jahr gestartet hat. Sind wir bereit dazu oder nicht? Kannst du nur dir selber beantworten, ich will auch jetzt keine Antwort. Lukas 8, Vers 48. Selbe in grün. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Selbe. Lukas 17, 19. Er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ein Gelähmter, Blinde. Also wenn die Gelähmten und die Blinden aufstehen und die Blutflüssigen geheilt werden, dann reicht es auch gerade noch so für dein Husten. Ja? Es gab eine berühmte Sängerin, die musste immer husten, die hieß Whitney. Ja? Leute, fang an, für den Husten zu glauben, für Kleinigkeiten zu glauben, und danach Stück für Stück wirst du frei. Du musst dranbleiben. Du darfst nicht aufgeben, auch wenn es weh tut, auch wenn es wieder zwickt. Bleib dran und sag, nein, ich nehme das nicht an. Ja, ich spüre das Symptom, ich verleugne das nicht, aber ich bin geheilt in Jesu Wunden, basta aus. Amen. Und dann brichst du durch. Du brichst durch im Glauben. Und wenn der Teufel merkt, mit dir wird es immer schwieriger, dann hat er auch keine Lust mehr auf dich. Wir lesen mal Lukas 18, ab Vers 35. Es begab sich aber, als in der Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Wir haben immer Blinde und Bettler unter uns, immer. Nächster Vers. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was da wäre. Wer forschte danach? Der Blinde. Ja, er fragte die Leute, weil er sah ja nichts. Er sagte, hey, was ist denn da los? Da ist Action, was ist denn da los? Da berichtet sie ihm, Jesus von Nazareth geht vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was macht er? Glauben. Er setzte alles auf eine Karte. Damals gab es kein Internet, keine Bücherei, keine Handys. Wenn dir einer was erzählt hat, das war das Einzigste, wo du Informationen herbekommen hast. Und er hörte da was. Und ich bin mir sicher, dieser Blinde, hör mir gut zu, was ich dir jetzt sag, der sah mehr wie die anderen. Denn Blinde haben etwas entwickelt. Ein mega gutes Gehör. Du kannst auch Salbung hören, weißt du das? Kann man nicht nur sehen. Salbung kann man hören. Amen. Und er dachte sich, wow, da ist was anders, wie all die Jahrzehnte, die ich da schon sitze. Amen. Nächster Vers. Er schreit, Jesus, hilf mir. Die aber vorbeigingen vorne an, fuhren ihn an, er solle schweigen. Lieber Blinder, du doch den Heiland nicht belästige. Heute ist Sonntag. Sei still und ruf nicht so laut. Du machst schon Aufruhr hier. Wir sind gediegene Christen, die niemals lachen noch fröhlich sind. Aber wir schreiten mit dem Herrn durchs Leben. Wir strahlen seine Freude aus. Ihr lacht, so geht's in manchen Gottesdiensten zu, wenn du reinkommst. Da weiß ich nicht, bin ich bei Graf Dracula? In Transsilvanien oder wo bin ich gerade? Hä? Ich finde auch so Gemeinden so lustig, wenn sie singen, die Freude am Herrn, la 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 la. Das siehst du aber keinen Lalalala machen. Da musst du schon nach St. Simons Fußballstadion. Da ist mehr Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich preise den Herrn, ich preise den Herrn. So, und jetzt gefällt mir dieser Blinde. Der hatte nämlich mehr Dampf im Hintern wie manch anderer. Der hat gedacht, Freunde, ihr lieblosen, religiösen, x-mäßigen Wanderer. Ich sitze hier seit Jahrzehnten. Was? blind. Und jetzt kommt einer, der mir helfen kann. Und jetzt soll ich die Schnauze halten? Ihr könnt mich mal. Ich rede jetzt mal im heutigen. Versteht ihr mich? Ihr könnt mich mal, aber richtig. Was macht er? Oh ja, dann will ich schweigen und mein Gelübde nicht brechen. Der Herr hat mich blind gemacht. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Das ist sein Wille für mein Leben, auf ewig blind zu sein. Ich danke dem Herrn für meine Blindheit. Hat er das gemacht? Das ist, was die wollten. Oh, das ist so böse, Leute. Er aber schrie noch viel mehr. Jesus gefällt es, wisst ihr das? Es gibt ganz viel so Bibelstellen. Mit der Witwe, die zum Richter kommt und der Richter gibt ihr kein Recht. Dann schreit sie jeden Tag, Richter, gib mir mein Recht. Und irgendwann in dem Gleichnis sagt er, der Richter hat sie satt gehabt und hat jetzt geschrieben, dass sie Recht kriegt, damit sie endlich ruhig ist. Wir beten einmal zum Herrn. Oh Herr, greif du ein. Nichts passiert. Gut, dann halt nicht. Er schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ist es nicht interessant, dass er ihn Sohn Davids nennt? Hat er schon was verstanden, aber haben wir heute nicht die Zeit dazu. Nächster Vers. Jesus aber blieb stehen. Ist es nicht toll? Jesus bleibt bei jedem stehen, der ruft. Egal was ist. Egal was ist. Ich stehe vor der Tür, klopfe an, wenn du das Herz aufmachst, bin ich da. Amen. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen, weil er konnte ja nicht selber. Er teilte eine Lektion denen, die gesagt haben, sei still. Nicht dem Blinden. Er hätte auch so machen können, der Herr hat wieder gesehen. Alles hat mehrere Bedeutungen in der Bibel. Ja, die gesagt haben, tu doch den Meister jetzt nicht belästige. Jesus bleibt stehen, sagt, komm, bring den her. Einmal wollten die Kinder zu Jesus haben gesagt, nicht die Kinder. Die wussten immer alles besser wie der Herr. Die wussten immer genau, was jetzt gut ist für Jesus. Dabei wussten sie gar nichts. Überhaupt nichts. Richtig? So, als er aber näher kam, fragte er ihn, und ich liebe das, dass das Jesus immer mit den Kranken macht. Da fragt sie, was sie wollen. Ist das nicht lustig? Was wird ein Blinder wollen? Was ein Gelähmter? Was wird ein Leprakranker wollen? Was eine Blutflüssige? Was werden die wollen? Hast du noch ein paar Gutscheine für die Rewe? Warte mal, ich gucke mal. Ja, hier, komm, kannst du haben. Ah, dankeschön. Oh, die haben nächste Woche Brillen im Angebot. Doof, ich bin ja blind. Nee, Spaß. Weiter. Herr, dass ich sehen kann. Wisst ihr, warum Jesus das macht? Die geschehe nach den Worten deines Mundes. Wenn Leute einfach so geheilt werden, die das gar nicht wollen, ist die Gefahr groß, dass sie ihre Heilung wieder verlieren, weil sie nicht glauben und weil sie es nicht festhalten. Er fragte ihn, was er will. Jesus ist nicht rumgelaufen und gesagt, bringt mir mal alle Blinden, ich heile die jetzt mal. So agieren Christen, machen Annons in die Zeitung, Heilungsgottesdienst nächsten Sonntag, bringt alle Kranken her. So hat Jesus nie funktioniert. Richtig? Er fragt ihn, was er will. Was willst du? Eine klare Frage und eine klare Aussage. Herr, dass ich sehen kann. Nächster Vers. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Nicht Schnauze halten. Schreien. Amen. Frage an dich. Steht heute noch Jesus vor dir und fragt dich, was du willst? Wer ist für ja? Jesus steht heute noch vor dich und fragt, was du willst. Wer ist für ja? 3, 4. Wer ist für nein? Oh Gott, warum versteht ihr die Frage nicht? Habt ihr keine Meinung? Steht Jesus heute noch vor dir und fragt dich, was du willst? Ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Ich mache das nicht, um euch zu ärgern. Ich mache es, um euch selber zu zeigen, wo ihr noch falsch glaubt. Jesus steht nie wieder vor dir und fragt dich, was du willst. Wenn das nicht stimmen würde, dann hätten wir nicht gelesen, es ist vollbracht. Dann würde es erst noch vollbracht werden. Amen. So, wir müssen zurückspulen zum Anfang, um das zu verstehen. Wo ist Heilung geschehen? Am Kreuz. Wo ist deine Versorgung geschehen? Wo ist dein Schutz geschehen? Wo ist deine Erlösung geschehen? Am Kreuz. Also gehen wir aus von einem vollbrachten Werk. Jesus fragt dich nicht mehr, was du willst. Denn dir gehört schon alles. Nur sind wir zu dumm, um es zu glauben. Ganz ehrlich. Wir glauben nicht immer, dass Heilung uns gehört. Wir glauben nicht immer, dass Gott uns versorgt. Wir glauben nicht immer, dass Gott unser Schutz und Schild ist. Und der Großteil der Christen glaubt sowieso nicht. Das sage ich euch ganz ehrlich. Du musst Menschen zuhören, was sie sprechen, weißt du genau, was sie glauben. Wie oft ich höre. Oh, hoffentlich greift der Herr ein. Heute Mittag können wir rausgehen und für Kranke beten und beten, oh Herr, bitte heile sie. Was wird passieren? Nichts. Wirklich, Martin? Ja, du hast recht. Aber warum passiert nichts? Weil es nicht im Wort steht. Er hat gesagt, geht raus und heilt ihr die Kranken. Und hier ist der Fehler in der Denkweise. Wir denken, wir müssen den Herrn überzeugen, uns zu heilen. Anstatt im Glauben zu stehen, sagen, Heilung gehört mir. Wann? Jetzt, heute und hier. Bumm, fertig, aus. Amen. Gott ist mein Versorger. Jetzt, heute und hier. Amen. Zwei Amen. Immerhin. Wir steigern uns. Vor zwei Wochen war es nur eins. Wow, ganz toll. Wir sind die totale Glaubensgemeinde. Merkt ihr die Denkweisen? Stell dir vor, du bist ein reicher Industrieller, der eine Riesenvilla hat wie der Krupp, hast viele 10, 15 Angestellte und du hast ein paar Kinder. Wie verhalten sich die Angestellten in deiner Villa? Sie wohnen da nicht. Ihnen gehört wie viel? Nichts. Sie müssen alles, was sie wollen, was müssen sie tun beim Chef? Fragen. Wie verhalten sich die Kinder? Was gehört den Kindern? Alles? Darf ich dich erinnern? Den Kindern gehört alles. Sie sind sogar Erbe, wenn der Vater stirbt. Ist das richtig oder rede ich Mist? Du kannst heutzutage sogar in Deutschland einen Pflichtteil einfordern, obwohl du ein Erbe bist. Was ich ein Witz finde, aber ist eine andere Geschichte. Okay? Wie verhalten sich die Kinder im Haus? Fragen sie, darf ich mir einen Joghurt aus dem Kühlschrank nehmen? Komm, redet mit mir. Warum verhaltet ihr euch dann so wie Knechte? Ist das wahr? Amen. Ich nehme mich mit hinein. Denk nicht, dass ich heute Morgen der Checker hier bin. Ich gehe durch alles genauso durch wie ihr. Ich darf es nur predigen, das ist der Unterschied. Ich muss mich genauso entscheiden, ich muss genauso vergeben, ich muss genauso überwinden, ich muss genauso loslassen, ich muss genauso segnen. Wir verhalten uns im Haus des Vaters wie Knechte, nicht wie Kinder. Und das ist das Problem der Christenheit. Solange ein Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Wenn Heilung dir gehört, weil Jesus es rechtmäßig erworben hat, wie lange musst du den Vater bitten für Heilung? Aus der Logik, sag's mir. Danke, Hatschere. Ich muss einfach annehmen und glauben. Natürlich, wir alle haben schon andere Sachen erlebt. Jahrelang Schmerzen und dies. Das ist nicht die Wahrheit, Leute. Weil wir es manchmal auch nicht besser wussten. Ist das richtig? Aber Heilung, wisst ihr, wir reden ja immer nur von Heilung. Aber eigentlich ist ja Heilung Schritt 2. Schritt 1 ist in Gesundheit leben. Gesundheit gehört mir, da brauche ich keine Heilung. Wenn ich nicht mehr krank werde, brauche ich keine Heilung. Versteht ihr? Gesundheit ist ja so viel besser wie Heilung. Richtig? Wenn Gott sagt, in seinen Wunden bist du heil geworden, steht es in Jesaja oder nicht? Wenn da steht, in seinen Wunden bist du heil geworden, warum laufen so viele Christen mit Krankheiten rum und lassen sich bebeten und am Ende sterben sie? Das Mädchen, das 16-Jährige, was ich vorhin erzählt habe, ist gestorben. Da waren sie alle zu Tode betrübt. Ich wusste, dass sie stirbt. An dem Tag, wo ich dort war, ich habe niemand was gesagt. Ich wusste, das Mädchen wird sterben. So furchtbar, wie das ist. Ich habe versucht, mit ihr in ein Gespräch zu kommen. Es ging nicht. Da war zu. Warum war zu? Weil Unglauben die Türe zugeschmettert hat. Wusch. Amen. Und es war kein Raum mehr für Glauben. Wisst ihr, ich finde es so interessant, dass bei so vielen Christen, die sind so super, andere zu belehren, was jetzt gerade dran ist. Aber selber kommen sie nicht in die Puschen. Wenn einer sündigt, wissen sie warum und was die Lösung ist. Wenn einer kein Geld hat, wissen sie warum und was die Lösung ist. Wenn einer krank ist, wissen sie warum und wissen die Lösung. Dabei wissen sie gar nichts. Und das alles ist so mega lieblos. Aber ist es die Wahrheit? Du, ich bin so froh und es wird mir immer klarer, dass Jesus den Preis bezahlt hat. Nicht ich muss den Preis bezahlen. Nicht ich muss leiden. Nicht ich muss kämpfen, damit ich gesund werde. Muss ich gar nicht. Amen. Hier, dein Glaube, wir haben es jetzt zigmal gelesen, hat die Leute geheilt, die waren nicht wiedergeboren. Sie setzten alles auf eine Karte. Ist das wahr? Lukas 22, 32. Und jetzt zeige ich euch das Geheimnis. Lukas 22, 32. Und da sagt Jesus zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet oder gebeten beim Vater. Das, was nicht aufhöre, sein Glaube. Oh, siehst du, Thomas, der Herr hat für den Petrus gebetet. Also stimmt es gar nicht, was du sagst. Doch, es bestätigt das, was ich gesagt habe. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jetzt pass auf. Und wenn du dich dereinst bekehrst, klingelt's bei euch. Klingelt's. Jesus braucht für dich nicht mehr beten, damit du glaubst. Weil du glaubst. Weil du die neue Schöpfung bist. Du kannst gar nicht anders wie glauben. Unfassbar. Leute! Jesus hat für Petrus gebetet, dass er nicht aufhört zu glauben, als er noch keine neue Schöpfung war. War das notwendig, damit er nicht abfällt von allem. Und das, was ihn zum Abfall gebracht hätte, war seine Selbstverdammnis. Ein nicht wiedergeborener Mensch sagt, Chaka, Herr, komm, lass uns loslegen. Ich werde sterben für dich. Ich hab's drauf. Ist das wahr? Und Jesus wusste genau, ehe der Hahn kräht, wird er mich dreimal verraten, das Großmaul. So sind viele Namenschristen. Sie fangen dies an, das an, sie rennen da an den Dienst, sie wollen hier rein. Und wenn der Druck kommt, sind die Ersten, die weg sind. Die sind nicht belastbar. Aber wenn du von neuem geboren bist und die Kraft Gottes in dir wohnt, ist es auf einmal ein anderer Mensch. Der Hosenscheißer Petrus, den haben sie ausgepeitscht und haben gesagt, red nie wieder im Namen Jesu. Kannst du eine Apostelgeschichte lesen. Was sagt Petrus? Ich kann nicht anders wie über diesen Jesus predigen. Was ist passiert? Von dreimal verleugnen in ich kann nicht anders. Mit anderen Worten, ihr könnt mich nochmal auspeitschen, ihr könnt mich umbringen, aber ich werde das Maul nicht halten. Ich kann nicht anders wie das sprudeln zu lassen, was in mir sprudelt. Amen, die Kraft Gottes. Okay, und wenn du dich dereinst bekehrst, stärke deine Brüder. Mit was? Mit Glauben. Mit Glauben. Stärke deine Brüder. Amen. Und er sagte das, Jesus sagte das Petrus vor den anderen Aposteln. Denn die hatten in dem Herzen schon entschieden, von dem lasse ich mir nichts mehr sagen, die Pflaume. Immer Großmaul, bla bla bla, hat den Herrn dreimal verraten. Super. Kennt ihr die Blitter und Balken? Und der Herr sagte, wenn du dich dereinst bekehrst. Die Bekehrung steht gar nicht in der Bibel, doch da steht's. Wenn du dich dereinst bekehrst oder in anderen Übersetzungen umkehrst, eine Bekehrung ist eine Umkehr, dann stärke die Brüder. Ist es nicht toll? Jesus hat nicht gesagt, hey Junge, hör mal zu, du hast mich dreimal verraten, Zehnerkarte voll, tschüss, das war's. So sind Menschen. Sondern er sagt zu ihm, hey, du hast zwar mich gebaut, aber wenn du dich bekehrst, mit anderen Worten, du wirst dich zu mir bekehren, nicht zu deiner Stärke, Petrus, sondern zu meiner Stärke. Nicht zu deiner Kraft, sondern zu meiner Kraft. Nicht zu deiner Gnade, sondern zu meiner Gnade. Nicht zu dem, was du tun kannst, sondern zu dem, was ich tun werde. Noch in Zukunftsform dort. Für uns Vergangenheit. Amen. Dann stärke die Brüder. weil die Brüder werden genauso ins Loch fallen wie du, bis der letzte Tropfen Stolz ausgebrannt ist. Amen. Schon mal erlebt in deinem Leben, dass du was mitgekriegt hast, wo einer Mist gebaut hat, hast gedacht, na der guckt das wieder an, das war ja klar. Kurze Zeit drauf fällst du mit derselben Sache und denkst, oh, holla, das hätte ich aber nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert. Mit dem Maß, wie du richtest, wirst du gerichtet werden. Richtig? Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6 heißt, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und jetzt sind wir übergetreten von lauter Bibelversen mit Leuten, die nicht bekehrt waren, hin jetzt zu denen, die bekehrt sind, nämlich wir. Okay? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So, jetzt denken manche schon wieder, oh je, schauen, kauen schon wieder auf ihren geistigen Fingernägeln. Davon redet's nicht. Es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. So, Step One hast du erfolgreich hinter dir. Du glaubst nämlich, dass er ist. Korrekt? Bist schon auf dem richtigen Weg. Jetzt musst du nur noch anfangen oder dich weiter drin schulen und weiter dran festbeißen, dass er denen, die ihn suchen im Gebet, ein Belohner ist. Amen? Ist nicht schwer. Gott hat es ganz einfach gemacht, dass es immer Religiöse braucht, die es kompliziert machen. Ja? Die dir sagen, oh, da steht's doch schwarz auf weiß, ohne Glaube, Bruder, kann man dem Herrgott nicht gefallen. Wie oft ich das gehört habe in meinem Leben. Du musst glauben. Unfassbar. Wer weiß, wie viel Glauben Gott in unser Herz geschüttet hat? Das volle Maß. Und du kannst mit derselben Kraft, wie du ans Falsche glaubst, ans Richtige glauben, wenn du dich dafür entscheidest. So wie du glaubst, dass diese Krankheit in deiner Familie ist und die Oma hat's gehabt und die Mama hat's gehabt, jetzt hab ich's. Das sind unsere Gene. Da muss ich immer Gene, wenn ich das höre. Wessen Gene habe ich in mir? Die von Christus oder die von der Welt? Beide. Geistmensch, Fleischmensch. Und beide wollen herrschen. Aber es können nicht beide herrschen. Jesus hat gesagt, du wirst den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Wenn du dich fürs Fleisch entscheidest, dann wirst du diese Dinge haben. Und du kannst mit dem Geist nichts mehr anfangen. Wer soll den Herrn verstehen? Seine Wege sind unergründlich. So Geschwätz hört man ständig von Christen. Ja? Oder du entscheidest dich für den Geist und dann kannst du das menschliche Geschwätz nicht mehr ertragen. Ich kann persönlich an keinen Stammtisch mehr. Ich halte es nicht lang beim Arzt im Wartezimmer aus, wenn ich mal dort bin. Ja, ich kann das Geschwätz von den Leuten nicht, ich ertrage das nicht mehr. Ja, das ist so alles so, um was die sich drehen, so sinnlos und so oberflächlich, ohne es böse zu meinen. Einfach nur feststellen, ich mag es nicht mehr. Ich bin geisterfüllt. Manche treffen in meiner Familie mit der Verwandtschaft, da sitze ich da und denk mir, hey, die rede vom Fußball stundenlang und geht nicht mehr. Ich bin anders und ich freue mich, dass ich anders bin. Nicht überheblich, wichtig, nicht überheblich werden. Aber ich freue mich, dass ich aus einem anderen Holz geschnitzt bin. Mich interessieren die Dinge des Geistes, nicht die des Fleisches. Halleluja. Und er ist ein Belohner denen, die ihn suchen, und das ist er. Römer 12, Vers 3, da steht es, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, ein jeder unter euch halte sich nicht mehr von sich, wie es sich gebührt, also keiner von uns soll stolz oder überheblich werden, auch nicht, wenn wir diese Dinge wissen und verstehen, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jedem zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Also, Gott hat jedem zugeteilt das Maß des Glaubens. Vorhin habe ich gesagt, die Predigt wird heißen, Glaube funktioniert in Klammer für jeden. Wenn Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat, das ist nochmal Wiederholung, dann hat keiner eine Ausrede mehr. Richtig? Ah ja, der Thomas, der glaubt, aber mir fällt es schwer. Nee, der Thomas hat eine Entscheidung getroffen, die dir vielleicht noch fehlt. Richtig? Und wenn du in 2 Jahre ganze Stadien füllst und ich hier immer noch von Hand vor Leute predige, dann ist das halt so. Dann freue ich mich, ich habe einen guten Samen in dich hineingelegt. Wenn du erfolgreicher bist wie ich, dann werde ich nicht eifersüchtig, weil ich kenne die Salbung, die auf meinem Leben ist. Richtig? Ich brauche auf dich nicht eifersüchtig sein. Wozu? Ich freue mich mit. Ich freue mich mit für das, was Gott in deinem Leben tut und freisetzt. Da bin ich doch nicht eifersüchtig, okay? Und wir glauben jeden Tag. Jeden Tag glauben wir Dinge. Wir hören Dinge, wir sehen Dinge, wir lesen Dinge, Dinge werden an uns herangetragen und wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Könnt ihr euch noch erinnern, vor, ich weiß nicht, wie lange ist das her, 20 Jahre, der BSE-Skandal? Mit dem Rinderwahnsinn aus England? Da habe ich kurz gebetet und habe gesagt, Herr, ich brauche eine Bibelstelle. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo steht, aber da habe ich aufgeschlagen und da stand, alles, was ihr auf dem Fleischmarkt seht, kauft und esst und forscht nicht nach. Ich habe so lachen müssen. Habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel steht. Alles, was ihr auf dem Fleischmarkt seht, kauft und forscht nicht nach. Da geht zum Götzenopferfleisch. Aber für uns heute ja nicht mehr. Da habe ich zu Bärbel gesagt, wir gehen jetzt zum Metzger und kaufe Rindfleisch. Da bin ich zum Metzger, das war das billigste Rindfleisch, was ich je gekauft habe. Der so, wollen Sie das wirklich? Ich sage, ja, packen Sie alles ein, Rouladen hier und den Braten und so, ich nehme alles mit. Und der so, hä? Ich sage, ja, Halleluja. Ich krieg keinen Rinderwahnsinn. Amen. Du hast das, was du glaubst. In der Bibel steht, wenn ihr etwas Giftiges esst, wird es euch... Ja, aber Bruder Thomas, weißt, das kann man nicht so wörtlich nehmen, gell? Das hat der Heiland neigeschrieben, uns zu beruhigen. Sind schon viele gestorben, gell? Früher haben die Leute alles gehabt. Trichine und dies und das. Jeder hat, was er glaubt. Richtig? Die Entscheidung ist, was glaubst du? Du kannst genauso dem Wort Gottes glauben und sagen, das ist mein Maßstab, wie du dem Mist glauben kannst. Ist das richtig? Hat der Mist eine Kraft in unserem Leben? Ja. Gestern ruft mich ein Bruder an, sagt er, Thomas, ich habe mich entschieden, die Nachrichten immer zu gucken. Das zieht mich alles so runter. Der hört nicht meine Predigen. Da habe ich gesagt, ja. Manchmal dauert es eine Menge. Aber ich merke ganz oft, wenn ich meinen PC einschalte, ich habe so eine Nachrichtenseite, Startseite, dann kommt schon wieder blopp, 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 blopp. Und dann merke ich ganz oft, wie der Heilige Geist sagt, klick's einfach weg. Klick's einfach weg. Und dann klicke ich es weg und mein Tag ist besser, wenn ich es lese. Weil es ist alles Müll. Alles Müll. Es sind alles Informationen von Mr. S., der uns sagen will, wie er die Welt gerne hätte. Aber nicht, was Gott mit uns vorhat. Amen. Oh, Halleluja. Könnt ihr noch? 5 Minuten? Ich gebe Gas. Ich bin schon drüber, aber ich gebe Gas. Matthäus 8, ab Vers 5. Und es ist die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Ich lese es vor. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Wow, welch ein Hauptmann, der sich um meinen Knecht kümmert. Hä? Welch eine Herzenshaltung. Jeder andere wird sagen, hey, die sind austauschbar. Da stehen 100 im Arbeitsamt in der Schlange, bringen wir den Nächsten. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen. Ist Jesus nicht gut? Ich will kommen. Und ihn gesund machen. Das ist der Hammer. Eigentlich dürfen Juden nicht mit Nichtjuden reden. Was Jesus hier getan hat, war aus dem Gesetz Sünde, wisst ihr das? Vom Gesetz her. Aber Jesus ist das Gesetz, das haben wir gelernt. Richtig? Jesus ist das Gesetz. Er hat die Latte hochgelegt und er ist auch drüber gesprungen. Er hat das Gesetz erfüllt. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Holla, die Waldfee. Da war Jesus aber platt. Da war er aber platt. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, dann geht er. Und wenn ich zum anderen sage, komm her, so kommt er zu meinem Knecht. Tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben. Was für ein Glaube? Ein Glaube, der spricht. Es gibt ein Glaube, der tut und ein Glaube, der spricht. Richtig? Der Glaube, der tut, ist, wenn du zum Arzt gehst, ins Wartezimmer, der Arzt untersucht dich und gibt dir eine Spritze. Das ist Glauben, der tut. Glauben, der spricht, ist, du rufst dem Arzt an und sagst, ich habe das und das. Und er sagt, ja, ich spreche jetzt gesund in Jesu Namen und du bist gesund und legst auf und bist gesund. Das ist Glauben, der spricht. Du musst nicht mal zum Arzt. Sei dir dabei. Du musst nicht mal ins Wartezimmer, du musst keine Nummer ziehen. Der Arzt spricht und heilt dich am Telefon. Das ist, was der Hauptmann sagt. Sprich nur ein Wort, du brauchst nicht kommen. Da könntest du Sonntag für Sonntag über diese Geschichte predigen, kommt immer wieder was Neues raus. Ja? Und Jesus wunderte sich, sagt, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Heftig, oder? Ich hoffe, Jesus findet so einen Glauben in der Gemeinde weltweit. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten, vom Westen, mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Mit anderen Worten, denen, denen es eigentlich gehört, den Juden, die werden in der Hölle sein. Und die Leute von allen Enden der Welt werden mit Jesus im Himmel sitzen. Was sagt Jesus hier prophetisch? Es geht nicht mehr drum, wo du herkommst, sondern nur noch eins zählt, das Werk am Kreuz und die neue Schöpfung. Und wer die neue Schöpfung hat, ist errettet, der andere ist verloren. Ja? Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie? Wie du geglaubt hast. Wann hat er das geglaubt? Nachdem Jesus das gesagt hat oder schon vorher? Vorher. Er hat gesagt, hey, sprich nur ein Wort, alles gut. Leute, das ist einer, der Einblick hat in die geistliche Welt. Der Verstand, was abgeht mit Geistern und so weiter, okay? Und ich sag dir heute Morgen, dir geschieht auch, wie du glaubst. Dir geschieht auch, wie du glaubst. Und manchmal haben wir schwer. Und dann kommt etwas in diesem Weg, den wir gehen. Trotz Mangel des Glaubens, den wir manchmal haben, kommt Gnade ins Spiel. Wo Gott dich bewahrt vor etwas, weil er dich so sehr liebt, deswegen hat Gott die Gnade geschaffen. Wo du etwas empfängst, obwohl du nicht dafür geglaubt hast. Aber das will Gott nicht ewig. Gott will, dass du aus der Gnade rauskommst in den Glauben. Und es empfängst durch Glauben. Amen. Weil dann erst wird's ein Teil von dir. Deswegen, wenn Martin jeden Tag zu mir kommt, klingelt, sagt, Thomas, ich hab Hunger, kriege ich ein Wurstbrot. Sag, ja, Martin, kriegst dein Wurstbrot. Wie jeden Tag. Aber Gott will, dass Martin selber für sein Wurstbrot sorgt. Und sagt, Martin, fang an zu glauben, dass ich dir dein Wurstbrot mache. Richtig? Was ist dann Martin geworden? Mündig. Raus aus der Unmündigkeit, rein in die Mündigkeit. Gott lässt ihn nicht verhungern. Er gibt ihm sein Wurstbrot, weil er ihn liebt. Das macht er auch mit uns. Wir leben noch. Viele von euch hatten schon Anschläge vom Feind, das weiß ich. Meinem Leben schon dutzende Male, wo der Teufel mir das Leben nehmen wollte. Da hatte ich morgens nicht gebetet für Schutz. Aber Gottes Gnade war da. Amen. Aber wir sollen nicht nur aus Gnade leben, wir sollen wirklich, wirklich im Glauben leben. Amen. Halleluja. Ein Senfkorn Glaube, erinnert euch. Ein Senfkorn Glaube. Genügt. Matthäus 17, 20 und 21. Da heißt es, er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens war es ihnen nicht möglich. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Wer hat heute Morgen Glauben wie ein Senfkorn? Mindestens. Wir alle. Du bist von neuem geboren. Du hast mindestens den Senfkorn-Glauben. Mindestens. Aber du hast noch mehr als das. So könnt ihr sagen zu den Bergen, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Nichts unmöglich, stell dir das mal vor. Nichts unmöglich. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Da liegt die Latte. Senfkorn-Glauben reicht vollkommen aus vor dem Vater, um sich mit dir eins zu machen, zu sagen, so soll es sein. Amen. Halleluja. Und jetzt wollt ihr noch hören, was der Herr mir heute Nacht gesagt hat? Ja. Bibelstelle Jeremia 23, Vers 4. Ich wusste nicht, was da steht. Ich habe sofort nachgeschlagen, weil wenn der Herr zu mir redet, dann brennt mein Herz. Jeremia 23, Vers 4. Jeremia 23, Vers 4. Und da habe ich gefragt, was will der Herr mir da sagen? Fragt ihr euch das auch? Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Das ist eine Prophetie, die sich erfüllt hat. Für dich heute Morgen. Ich habe den Herrn gefragt, was heißt das jetzt für mich? Und ich habe verstanden, dass der Herr mich meint als Hirten und auch andere, viele Millionen auf der Welt, die Pastoren sind. Die haben eine Aufgabe vom Herrn empfangen. Was ist die Aufgabe? Wer weiß es? Hier steht's. Damit sich die Schafe nicht mehr fürchten, noch erschrecken. Vor wem? Der Feind, der Teufel, wenn man von ihm spricht, kommt er. Der Herr möchte Hirten geben, wo du frei wirst. Nicht noch in mehr Gebundenheit oder noch mehr Kopfwissen oder noch mehr Buggedibu, sondern wo du frei wirst. Und da verstand ich für mich persönlich, was ich hier tue, noch viel besser. aber ich tue es ja für dich. Damit du dich nicht mehr fürchtest, noch erschrecken, noch heimgesucht wirst. Angst und Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn du die Wahrheit kennst, widerstehst du dem Teufel und er flieht von dir. Auch das sieht man bei nur ganz wenig Christen. Der Teufel. Lass ihn doch machen, das ist sein Job. So ist er halt. Aber Jesus hat auch einen Job und so ist er auch. Jesus ist Herr. Und damit du nicht mehr heimgesucht wirst. Wenn ihr Einbrecher werdet und ihr kennt die ganze Straße, wohnen lauter Reiche. Oben wohnt der Bodybuilder, der Karatemeister und dann kommen lauter Omas. Wo würdet ihr einbrechen nachts? Bei den Omas. Warum? Weil ich am wenigsten Widerstand habe. Weil wenn die Oma aufwacht, ist die Chance groß, dass du die Oma besiegst. Okay? Was passiert, wenn du beim Bodybuilder einbrichst? Oder beim Karatemeister, wenn der aufwacht? Der wird wahrscheinlich richtig böse sein. Und er wird dich wahrscheinlich richtig verhauen. Was glaubst du, wie der Mr. S. ist? Glaubst du, der bricht bei denen ein oder greift die Christen an, die stark im Glauben sind, die wissen, wer sie sind, die wissen, welche Vollmacht sie haben? Die werden ihn doch ordentlich verhauen. Widersteh ihm, ne Flieder. Richtig? Fliehen tut einer, wo Angst hat. Der flieht. Ob's Haus brennt, da fliehen sie. Oder vor dir. Aber bei den geistigen Omas. Ist ja nur sinnbildlich. Geht ja nicht um Omas. Okay? Was wird da sein? Da denkt er sich, na, der nehme ich's auf. Wenn die Oma aber anfängt und sagt, hey, ich habe mich jetzt bekehrt. Ich habe so ein 45er Colt gekauft. Und dann stecke ich da vorne rein und dann setze ich mich auf meine Veranda. Und tagsüber kommt Mr. S. und sieht die Oma schaukeln. Oh, die Oma, die mache ich platt. Oh, was hat denn die da? Oh, eine 45er, alter Schwede. Hey, sag allen weiteren, da ja nicht einbrechen. Die hatten 45er mit Heiliggeist-Munition. Amen. Und das ist der Punkt. Der Teufel wird dich mehr und mehr in Ruhe lassen, wenn er weiß, dass du weißt, wer du bist. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort und ich übergebe dir das Wort jetzt in deine Hände und in dein Wirken, Heiliger Geist, dass du die Menschenherzen wirklich berührst und das Wort in ihnen festmachst. Vater, ich bete, dass sie durchbrechen im Glauben, dass sie verstehen, was sie sind, dass der Glauben funktioniert für jeden, nicht nur für bestimmte Leute oder irgendwelche Auserwählten. Nein, der Glaube ist für jeden. Vater, und du bist ein Belohner denen, die dich suchen, die mit Glauben zu dir kommen. Vater, danke, dass Senfkorn-Glauben ausreicht, heute Morgen und jeden Tag unseres Lebens. Und danke, dass wir mehr als Senfkorn-Glauben haben. Danke, dass wir Überwinder sind. Und danke, dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und danke, Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns lebt und aus unserem Leib ein Tempel gemacht hat, ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Und ich bete, dass das sich mehr und mehr manifestiert. Und danke, Papa, dass wir auch in diesem Jahr noch mehr Glaubensresultate haben werden als jemals zuvor. Vater, denn dein Wort kann nicht leer zurück. Es vollbringt das, wozu du es aussendest. Und dein Wort in unserem Mund ist genauso stark wie dein Wort in deinem Mund. Halleluja. Amen. 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 Thank you.